Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Was halten Sie denn von dieser Lebenseinstellung einer Singlefrau von Mitte 50 mit zwei erwachsenen Kindern, die sagt, ich will auch nicht mehr heiß verliebt sein. Ich will überhaupt nicht verliebt sein. Ich will im gleichmäßig warmen Wasser baden. Ich will nicht mehr überrascht werden. Das sagt die Erzählerin im neuen Roman von Doris Knecht. Ja, nein, vielleicht heißt dieses Buch, und darüber rede ich gleich mit Doris Knecht und eben über das Baden im gleichmäßig warmen Wasser. In einer Kritik zum neuen Roman von Doris Knecht heißt es, sie würde ihre Leserinnen immer wieder begeistern mit ihren klugen, ironischen und berührenden Romanen. Doris Knechts Debütroman Gruber geht, der war 2011 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Später wurde dieses Buch auch verfilmt. Und seit ihrem Debüt hat sie eine Reihe von weiteren vielgelesenen Romanen und auch anderen Büchern veröffentlicht. Jetzt gibt's neuen Stoff von ihr, den Roman Ja, Nein, Vielleicht. Und Doris Knecht ist jetzt im Österreich St. Pölten für uns im Studio. Guten Tag, Frau Knecht.
Guten Tag aus St. Pölten.
Sie starten in den neuen Roman mit einem kaputten Zahn, einem Backenzahn, der nicht mehr zu retten ist, sagt der Zahnarzt zu ihrer Erzählerin, die ist Mitte 50, als sich dieser Zahn eben meldet. Was sagt der Frau denn ihr kaputter Zahn?
Dieser kaputte Zahn ist natürlich ein lächerlich geringes gesundheitliches Problem, wenn man sich so anschaut, was sonst noch möglich ist. Und wenn man das auch in einen globalen Kontext setzt, natürlich ist das nichts. Ja. Aber trotzdem macht dieser kaputte Zahn, dieser nicht mehr reparierbare Zahn, der Erzählerin einfach ihre Endlichkeit bewusst. Und darüber fängt sie an, dann nachzudenken.
Das stört ihr Leben auf. Genau diese Relativierung, die Sie jetzt gemacht haben hier im Gespräch, machen Sie auch in dem Buch. Also dieser Frau ist auch bewusst, dass es eigentlich ein vergleichsweise kleines Leiden ist, obwohl man ja weiß, wie man unter einem kaputten Zahn leiden kann. Also der stört das Leben dieser Frau auf. Erzählen Sie mal ein bisschen, was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Person?
Ja, das ist so eine Frau, so ungefähr in meinem Alter, also so über 50. Die Kinder sind ausgezogen und sie hat sich so in ihrer neuen Freiheit nach diesem Auszug der Kinder sehr gut eingerichtet. Und dann passieren eben ein paar Sachen gleichzeitig. Erstens die Sache mit dem Zahn. Zweitens nistet sich ihre Schwester in ihrer Wohnung in der Stadt ein. Sie hat auch noch ein Haus im Land, in dem sie gerade ist und schreibt. Dann ihre beste Freundin heiratet und schließlich taucht in einem Supermarkt plötzlich ein Typ von früher auf, den sie dort überhaupt nicht vermutet hat. Und über den muss sie sich dann auch Gedanken machen.
Ja, das macht sie. Und das ist vielleicht, der Roman heißt ja eben Ja, Nein, Vielleicht. Und die naheliegendste Lesart dieses Titels könnte sein, das bezieht sich jetzt auf diese möglicherweise in Gang kommende Liebesgeschichte mit dieser Supermarkt-Wiederbegegnung. Das ist Friedrich heißt dieser Mann, den sie da wieder sieht. Den hat sie 24 Jahre lang nicht gesehen. Davor hatten die so ein erotisches Verhältnis miteinander. Es ist jetzt interessant, wie diese Wiederbegegnung ja die Selbstwahrnehmung dieser Frau verändert. Wie denn?
Ja, weil sie sich ja eigentlich ganz schön sicher gefühlt hat in ihrem Leben und in ihrem Körper auch. Ja, sie war schon länger alleine und hatte eigentlich überhaupt keinen Grund und sieht keinen Grund, diesen Zustand zu beenden, weil sie sich da sicher und gut fühlt und aufgehoben. Und sie ist eine selbstständige Person, die eigentlich nicht viele Leute um sich herum braucht. Und sie hat auch festgestellt im Laufe ihres Lebens, dass Freundschaften oft besser und tragfähiger sind als Paarbeziehungen. Und deswegen ist sie gar nicht sehr interessiert daran, dass da jetzt plötzlich wieder so ein Gedanke an einen Mann in ihrem Leben auftaucht und sie plötzlich wieder anfängt, sich mit den Blicken eines Mannes zu betrachten und auch zu kritisieren.
Ja, das ist interessant, wie Sie das erzählen, dass sie sich zum Beispiel wieder täglich die Beine rasiert, weil ja die Möglichkeit besteht, dass dieser Friedrich vorbeikommen könnte. Eigentlich verrückt für eine Person, die mit diesem Kapitel für sich, wie sie denkt, zumindest ja abgeschlossen hat, ne?
Ja, aber da stellt sie fest, dass man dann so geprägt ist von solchen Situationen auch, dass man quasi dann irgendwie nie damit abgeschlossen hat, so richtig ganz.
Mhm. Die Ihre Erzählerin, die hat ja, wird mal über sie gesagt, ein sehr pessimistisches Männerbild. Und als sie gefragt wird, woher das komme, sagt sie, naja, wie soll ich sagen, das kommt vom Leben als Frau. Und es gibt auch so eine, würde ich sagen, Kernaussage ihrer Erzählerin für das Buch. Da sagt sie, ich glaube, dass die romantische Liebe schädlich für mich ist. Nicht nur für mich, für die meisten Frauen. Sie schwächt uns, sie gaukelt uns eine falsche Sicherheit vor, sie raubt uns unsere Freiheit und Unabhängigkeit. Könnte man sagen, dass das so ein bisschen die These ist, um die sich der Roman dreht?
Also es ist eine der Thesen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch eine beste Freundin, die heiratet und ihre große Liebe findet. Und das wird auch von dieser Hauptperson sehr gefeiert auch. Aber für sich selber und auch für viele andere Frauen sieht sie halt das Problem, dass die romantische Liebe, vor allem wenn die Frauen jünger sind und bevor sie Kinder kriegen und bevor, wenn es ihre erste große Liebe ist und sie überlegen, da ein gemeinsames Leben aufzubauen, dass das oft eine Einbahnstraße halt in so eine Art, wie soll ich sagen, Gefängnis ist. Ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber am Schluss ganz oft endet so eine romantische Liebe halt darin, dass die Frauen in eine dienende Position geraten, ihren Männern gegenüber, sich um alles kümmern, die Care-Arbeit verrichten, wenn die Kinder kommen und ganz lange brauchen, um sich vielleicht aus dem wieder zu befreien oder sich nie befreien können, weil sie natürlich dann auch oft ihre Autonomie, ihre ökonomische Autonomie aufgeben und dann ihr Leben lang quasi abhängig davon sind, dass sich dieser Mann um sie kümmert oder dass er sie unterstützt. Ja, weil sie weil die Pension zum Beispiel in Österreich ist es ja so, dass die Frauen 40% weniger Pension bekommen. Mhm. Heute ist gerade der Tag, an dem das, Equal Pension Day heißt er, glaube ich, bei uns.
Ah ja, okay.
Wo die Frauen quasi keine Pension mehr bekommen, während die Männer noch bis Jahresende eine kriegen.
Sehr
so, also die Frauen.
Interessant, dass wir mit unserem Gespräch gerade diesen Tag erwischt haben im Jahr jetzt.
Ja, interessant. Ja, aber eben, ich möchte das nicht zu pessimistisch sehen und ich bin total der Meinung, dass man romantische Liebe leben auskosten soll, aber man muss auch sehen, dass es auf eine schwierige Spur für Frauen führt.
Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, die Hauptfigur ist, die übrigens keinen Namen hat, deswegen müssen wir immer Erzählerin oder sowas sagen, die ist in einem ähnlichen Alter wie Sie und die ist auch Schriftstellerin in Österreich und wohnt auch so ein bisschen so, wie ich mir ihr Wohnen vorstelle. Also man kann leicht den Verdacht kriegen, das ist ja eigentlich Doris Knecht. Aber dann stören Sie auf interessante Weise diese Vorstellung, indem Sie Ihre Schriftstellerin von Differenzen erzählen lassen zwischen ihr und ihrer Lektorin, was genau diesen Roman angeht, den wir gerade lesen. Da geht es um eine Figur, Johnny heißt die, bei diesen Differenzen. Wir haben verabredet, dass Sie uns mal eine Passage kurz vorlesen mit über diesen Streit oder diese Differenz mit der Lektorin. Machen Sie das bitte und vielleicht sagen Sie uns ganz kurz, welche Rolle denn dieser Johnny spielt für die Erzählerin.
Dieser Johnny ist ein platonischer Freund der Ich-Erzählerin und der, ich möchte vorhin auch dazu fügen, dass vieles aus dieser Figur tatsächlich in dieser Figur von mir stammt und vieles selbst erlebt, selbst erfahren ist, aber ein ganz großer Teil dieses Buches ist erfunden. Die meisten Figuren sind erfunden und ich warne immer die Leserinnen davor, herausfinden zu wollen, was davon echt ist und was davon ich bin und was davon erfunden ist, weil letztlich ist es ein Roman und es geht darum, eine gute Geschichte zu erzählen und ein spannendes Buch zu lesen und nicht darum, ob das wahr ist oder nicht. Aber ich lese Ihnen gerne diese Stelle vor mit diesem platonischen Freund Johnny. Meine Lektorin mäkelt an der Johnny-Figur herum. Auch die Agentin ist kein großer Johnny-Fan. Die Figur sei zu blass, etwas blutleer. Ich merke, dass sie gerne hätten, dass Johnny die Geschichte verlässt, aus der Geschichte verschwindet, keine Kräfte bindet, nicht den Saft aus der Friedrich-Figur saugt. All eyes on Friedrich. Ich weiß nicht. Ich verstehe schon, was die Lektorin, die im Übrigen auch meine Verlegerin ist, meint. Ich weiß, was sie will, aber ich weiß nicht, ob ich es ihr geben möchte. Die Johnny-Figur opfern, Johnny aus dem Leben der Protagonistin hinausschreiben, die Leserinnen nicht mit zu vielen Figuren überfordern, näher beim Kammerspiel bleiben, Tür auf, Tür zu, der eine verschwindet von der Bühne und macht Platz für den anderen. Ich versuche der Verlegerin zu erklären, was ich an Johnny mag, dass ich genau das etwas Blasse an ihm mag. Er stellt keine Raumforderung. Er zieht nicht alle Blicke auf sich. Er beansprucht keinen Platz, nicht im Leben der Protagonistin, nicht in ihrem Denken, nicht in ihrem Haus. Er will nicht geliebt werden und er nervt nicht mit Verliebtheit und den immer damit verknüpften Erwartungen, aus denen dann Ansprüche werden.
Ja, vielen Dank. Ein kurzes Stück aus dem Roman Ja, Nein, Vielleicht von Doris Knecht. Und haben Sie jetzt diese Passage eingebaut? Und es gibt noch andere ähnliche Passagen. Bei einer sagen Sie dann, ja, jetzt haben wir diese Figur hier eingeführt, geben wir der auch mal einen Namen und dann kriegt die einen Namen. Haben Sie sowas eingebaut, eben um zu zeigen, das ist ein Roman mit erfundenen Figuren, die da sein können oder auch wieder verschwinden können?
Ja, und ich wollte auch mal ein Buch schreiben, das sich auch immer wieder mit seiner eigenen Entstehung beschäftigt und so ein bisschen, im Theater nennt man das, glaube ich, die vierte Wand, diese Wand zum Publikum runterreißt und mal erklärt, was hier passiert überhaupt. Ja. Und das hat aber auch den Grund, ein bisschen darüber zu reflektieren, wie man Sachen schreiben kann oder auch wie man Sachen früher vielleicht geschrieben hätte und wie Geschichten entstehen und dass man Geschichten auch in einem bestimmten Drall geben kann. Ja, eben in Wirklichkeit eben halt, wie ein Roman entsteht.
Wir haben mit dieser Passage ja auch gerade den Tonfall Ihres Buches gehört, jedenfalls für diese Stelle. Eine Buchhändlerin hat zu ihren Büchern letztens gesagt, Doris Knecht begleitet mich durch die letzten 12 Jahre wie eine gute Freundin. Ich dachte auch bei Ihrem Stil, dass das auch was hat von einem Gespräch unter Vertrauten, unter guten Freunden. Vielleicht wäre das ein Vergleich, der für Sie passen würde?
Ja, das höre ich sehr oft und das höre ich auch sehr gerne, weil es natürlich in diesem Buch auch darum geht, das Leben von Frauen in meinem Alter abzubilden. Das kommt ja in der Literatur nicht gerade so oft vor. Und wenn Frauen meines Alters gezeigt werden, dann ist es oft eine traurige Sache, eine deprimierte Sache. Und ich wollte mal eine zufriedene, glückliche Frau mit einem intakten Leben und Freundeskreis zeigen. Und ich glaube, das verstehen viele Frauen in meinem Alter sehr gut. Und davon fühlen sie sich angesprochen und wahrgenommen.
Und dazu gehört dann auch der Humor ihrer Geschichte. Nur mal ein ganz kurzes Beispiel. Die Erzählerin sagt mal über ihre Schwester Paula, also sie hat vier Schwestern und über die Paula sagt sie, ich finde sie fast unheimlich. Sie ist ein bisschen wie diese moderne Keramik, die man nicht putzen muss, weil restlos alles daran abperlt. Ziemlich böser Satz über die Schwester. Also Humor gehört auch zu so einer Geschichte, oder?
Ja, und ich komme ja vom Kolumnen schreiben. Ich habe seit 23 Jahren eine wöchentliche Kolumne in der Wiener Stadtzeitung Falter und da geht es auch nicht ohne Humor. Ja. Mhm. Und das habe ich diesmal versucht oder im letzten Buch auch schon mal versucht, auch ein bisschen in der Kolumne abzubilden, so einen sarkastischen, aber auch heiteren Blick auf die Gegenwart und auf die Leute, mit denen man es zu tun hat.
Der neue Roman von Doris Knecht, Ja, Nein, Vielleicht heißt er, im Hansa Berlin Verlag ist er erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Sandra, Mitte 50, hat sich in ihrem Single-Leben gut eingerichtet, als es plötzlich an ihrer Tür klingelt.
Entschuldigung, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und da du meintest, du nimmst ihn für 1-2 Stunden.
Das habe ich gesagt.
Und so kommt der kleine Elliot zu Sandra in die Wohnung. Der Film Was uns verbindet basiert auf dem Roman L'Intimité von Alice Fernet und läuft jetzt im Kino.
Ich muss dir etwas Trauriges über Mama erzählen.
Ist sie tot?
Ja.
Für Alex bricht eine Welt zusammen, als seine Frau bei der Geburt ihrer Tochter stirbt. Wie soll er sich allein um das Kind kümmern? Und was wird aus Elliot, dem Sohn der Verstorbenen?
Wird Alex sie mehr lieb haben als mich?
Ein Vater liebt alle seine Kinder, in seinem Herzen ist Platz für alle.
Aber ich bin nicht sein Kind.
Was uns verbindet, das französische Filmdrama von Karine Tardieu, ist jetzt im Kino zu sehen.
Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel, beschirmt von Mauer und Gesträuch, ein Garten.
1952 pachteten Helene Weigel und Bertolt Brecht ein Haus in Buko in der Märkischen Schweiz, malerisch am Scharmützelsee gelegen. Fernab von Berlin verbrachten die beiden dort alljährlich mehrere Monate. Brecht verfasste seinen Lyrikzyklus Bukoer Elegien.
So weise angelegt mit monatlichen Blumen, dass er vom März bis zum Oktober blüht.
Heute sind das Haus und auch der dazugehörende Theaterschuppen Museum. Juliane Grützmacher, Leiterin des Brecht-Weigel-Hauses.
Das Besondere an dem Haus ist der Ort, an dem er steht. Dass es eben hier so wunderbar gelegen am Wasser ist und dass es einfach dadurch ein sehr auratischer Ort ist. Ein Ort, der an sich schon so viel erzählt.
Das Brecht-Weigel-Haus in Buko in der Märkischen Schweiz, geöffnet Mittwoch bis Sonntag.
Ich bin Kai Matter. Ich bin 1998 in Zürich geboren und dann teilweise in Zürich und teilweise in einem piemontesischen Dorf aufgewachsen.
In seinem ersten Roman Muskeln aus Plastik schreibt Kai Matter über Transness, Nonbinarität und Post-Covid. Die Lesung morgen in Hamburg. Kai, die Hauptfigur, ist schwer verknallt in Aaron und schwer an Long-Covid erkrankt. Kai Matter fragt in seinem Buch, ob es eine Sprache für Schmerz gibt.
Am Schreiben muss es für mich darum gehen, in solchen Gebilden die Lücken zu finden. Häufig heißt das, überhaupt erst einmal eine Leerstelle freizuschlagen, in die sich hineinschreiben lässt.
Muskeln aus Plastik, die Lesung mit Kai Matter, morgen auf Kampnagel in Hamburg. Beginn ist 18.30 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir haben jetzt hier einen Kritiker und Buchautoren im Studio, der sehr interessiert ist an den Konflikten unserer Gegenwart und den Themen unserer Gegenwart, der aber jetzt mit großem Vergnügen ein dickes Buch über die Vergangenheit gelesen hat, über einen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, ein Mann aus der Schweiz, Marco Martin ist dieser Kritiker. Seien Sie willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Also Sie haben eine Biografie gelesen über Konrad Ferdinand Meyer, der Zürcher Germanist Philipp Tyson hat die geschrieben. Konrad Ferdinand Meyer ist neben Gottfried Keller der berühmteste deutschsprachige Schriftsteller, Schweizer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Was hat Ihnen denn jetzt so viel Vergnügen bereitet an diesem Buch?
Ja, der Stil, in dem diese schwierige Biografie und ein Werk, was ein bisschen abgesunken ist in unserer Aufmerksamkeit, dargestellt wird. Es ist keine Germanistenprosa, obwohl Philipp Tyson ja mit Recht als der aufgehende Stern der Schweizer Germanistik gilt, in der Nachfolge von Peter von Matt, aber keine Ordinariusprosa, sondern sprachartistisch ebenfalls ein Kunstwerk, ohne dass es jetzt so sprachverliebt wäre, dass man als Leser außen vor bleibt. Im Gegenteil.
Und jetzt sagen Sie, dieses schwierige Leben von Konrad Ferdinand Meyer, was war so schwierig an dem Leben und was es ja dann wahrscheinlich auch besonders interessant macht?
Ja, es ist eine hochkomplizierte Familiengeschichte. Er ist 15, als sein Vater stirbt. 1856 begeht seine Mutter Suizid. Seine eigene Tochter wird dann 1936 auf dieselbe Weise enden. Mit der Mutter gab es eine hochkomplizierte, man würde sagen heute vielleicht neurotische Beziehung. Die Beziehung zu seiner Schwester war von einer geradezu symbiotischen Innigkeit, sodass manche Zeitgenossen fast schon von einer inzestiösen Beziehung spöttelten. Und relativ spät trat er dann an die literarische Öffentlichkeit. Und dann kamen aber in Folge diese Novellen, Der Schuss von der Kanzel, Das Amulett, das uns vielleicht heute noch als Gymnasiastenlektürezeit bekannt ist. Und 1892 gab es den ersten psychischen Zusammenbruch. Er war dann ein Jahr in einer Heilanstalt. Die letzten Jahre waren verdunkelt. Also, um mit Thomas Mann zu sprechen, ein problematisches Leben, aber natürlich eine Literatur, die faszinierend ist.
Und stellt eben der Literaturwissenschaftler Philipp Tyson jetzt interessante Verbindungen her zwischen diesem problematischen Leben und der Literatur, den Texten von Konrad Ferdinand Meyer?
Ja, absolut. Ohne dass er das jetzt eins zu eins als Bewältigung lesen würde, zeigt er natürlich, dass in den Gestalten, die in den Novellen und im Roman Jörg Jenatsch auftauchen, natürlich das Zerrissene, das Ambivalente vorhanden ist, dann auch beschrieben wird, und zwar auf eine Weise beschrieben wird, die dann spätere Autoren Sigmund Freud äußerst faszinierend fanden. Philipp Tyson findet für diese mayische Ästhetik einen wunderbaren Begriff. Er schreibt, hinter der Fassade der Historiendichtung arbeitet die Seelenkunst einer kommenden Zeit. Also all das, was wir als moderne Zerrissenheit uns angewöhnt haben zu beschreiben, ist in den im Mittelalter spielenden Novellen, in der Bartholomäusnacht spielenden Erzählstücken von Konrad Ferdinand Mayer schon angelegt.
Und versucht der Autor hier, Philipp Tyson, auch irgendwie zu begründen, warum Konrad Ferdinand Mayers Bücher bis heute wichtig, relevant sein könnten für uns?
Das macht er zum Glück nicht auf diese marktschreierisch-utilitaristische Weise, wie es ja oft versucht wird, wenn man sagt, also dieser Autor hat uns gerade heute etwas zu sagen, als wäre heute und als wären wir da allein Maßstab und als würde sich Kunst nur daran messen lassen, dass sie gegenwartskompatibel ist. Es ist ein großer Respekt für die Autonomie des Kunstwerks, für das Sprachartistische. Und natürlich gibt es natürlich Linien, die in die Gegenwart führen, nämlich was man das Zerrissene der Protagonisten, der Gestalten nennen kann.
Jetzt höre ich keinerlei Einschränkung. Es gibt keinen Schatten der Kritik, der auf diese Schriftstellerbiografie aus Ihrer Sicht fallen sollte.
Nein.
Ist
ja auch okay. Was das Stilistische betrifft, man sieht natürlich, dass der Autor hier mit sich und seiner Sprachkunst sehr befreundet ist. Ich würde sagen, ein Wortathlet aus der Studierstube, aber es wird nie penetrant. Es wird nie gewollt und man hat Freude an diesem stilsicheren Schreiben. Und gerade Konrad Ferdinand Mayer ist vielleicht jetzt niemand, wo man sagt, also wir müssen jetzt diese Novellen wieder mal aus dem Regal holen. Ich habe es getan. Mein Manesse-Büchlein von 1988 mit den Meisternovellen kommt jetzt nochmal auf den Tisch, wird jetzt nochmal gelesen. Aber das ist auch die Entscheidung des Lesers, der Leserin. Es hat in diesem Buch nichts eilfertig Penetrantes, dass man sozusagen verpflichtet wird, sich dieser Biografie jetzt zu widmen. Und der Autor schreibt mehrfach, und das finde ich sehr schön, wenn er Fragen stellt. Und die Antwort ist vielleicht ja, vielleicht nein. Und das hat etwas ungeheuer Souveränes und Sympathisches.
Der Autor Philipp Tyson in seinem Buch Konrad Ferdinand Mayer, Schatten eines Jahrhunderts, eine Biografie, erschienen im Waldstein Verlag mit gut 500 Seiten, 540 so ungefähr, glaube ich, 32 € ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Marco Martin.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ich bin Johannes Klaus, ich bin Verleger des Reisedepeschens Verlags zusammen mit meiner Frau Mariana Hilmer. Anfang der 20er Jahre bin ich zum ersten Mal alleine lange losgereist, damals auch nach Indien. Und ich hatte von Hermann Hesse Siddhartha dabei, wo er die Geschichte des Buddha so ein bisschen nacherzählt. Und das hat mich damals sehr mitgenommen und ich habe mich in sehr vielen Punkten wiedergefunden. Die Figur durchlebt verschiedene Phasen ihrer Entwicklung, unter anderem auch eine sehr asketische Phase und gerade da konnte ich mich sehr mit identifizieren, also sich so aus der Gesellschaft herausziehen und irgendwo wie ein einsamer Mann irgendwo in seinen Gedanken sich verlieren, das hat mich damals sehr angesprochen. Und ich habe es später nochmal in die Hand genommen und auch nochmal gelesen und mich auch ein bisschen amüsiert darüber, wie sehr ich mich damals identifizieren konnte mit der Figur. Aber trotzdem ist es so geblieben, dass es eben mich damals sehr geprägt hat.
Johannes Klaus über ein Buch seines Lebens, Siddhartha von Hermann Hesse, der große Klassiker heute ist. Erstmals erschienen 1922 und heute zu haben, zum Beispiel in der Surkamp-Basisbibliothek. Da kosten die knapp 200 Seiten 10 €. Und Johannes Klaus, der war in unserer Sommerreihe hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Da reden wir über besondere Reisebücher. Er war hier mit dem Buch Europa mit dem Zug. Dieses Buch ist im Reisedepeschen Verlag von Johannes Klaus erschienen. Und das Gespräch mit ihm finden Sie unter anderem in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Einen neuen Bestseller aus Italien will uns jetzt der Buchhändler Mike Altwicker ans Herz legen. Er arbeitet bei der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiehl in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Altwicker.
Ja, schönen guten Morgen.
Der Bestseller heißt Endlich das ganze Leben. Geschrieben hat ihn Roberta Recchia. Was gefällt Ihnen an dem Buch?
Also vielleicht muss man mit dem wichtigsten Satz des Buches anfangen. Der heißt so ungefähr und plötzlich gibt es nur noch ein davor und ein danach. Und genau darum geht es. Es geht um Marisa und Stelvio. Das sind die beiden Protagonisten dieses Romans. Ein Ehepaar, das im Rom der 80er Jahre lebt. Und deren Familiengeschichte erzählt die italienische Autorin. Die führen ein zufriedenes Leben. Die verbringen die Sommermonate immer in ihrem Haus am Meer. Es könnte eine Idylle sein. Doch dann findet ein Strandfest statt und mit einem Mal passiert das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt im Leben dieses Davor und Danach. Tochter Betta, die ist schon fast erwachsen, die kommt nach diesem Strandfest ums Leben und jetzt bekommt diese sorgsam gepflegte Fassade dieses harmonischen Familienlebens irgendwie Risse. Was ist in dieser Nacht wirklich passiert? Und weiß die Cousine Miriam, Bettas Cousine Miriam, die diese Nacht traumatisiert überlebt hat, weiß sie vielleicht mehr? Das ist eine Geschichte, die ist mehr als ein klassischer Schmöker. Es hört sich jetzt vielleicht erstmal nach so einem locker leichten Sommerroman an, aber die Autorin, die weiß sehr genau, wie man auf der Klaviatur der Emotionen spielt, möchte ich mal sagen. Und wir denken auch die ganze Zeit, kommt sie da irgendwie gut raus? Also gehen wir aus dieser Geschichte entweder tief deprimiert, am Boden zerstört raus oder wie lässt sie das enden? Und ich finde, sie hat so eine feinfühlige Art des Erzählens und dann macht sie am Ende das Unmögliche wahr und wir sind ganz beseelt von diesem Buch.
Eine beseelte Empfehlung, das Buch Endlich das ganze Leben von Roberta Recchia. Und dann haben Sie eine Empfehlung für uns, da heißt das Buch Verbrannte Orte vom Fotografen Jan Schenk. Da geht es um Schauplätze der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen in Deutschland. Wie zeigt denn Jan Schenk diese Orte?
Ja, das ist ganz spannend gemacht. Ich habe das Buch selber auf der Buchmesse entdeckt und für mich ist, wie wahrscheinlich für viele Hörerinnen und Hörer, der Tag der Bücherverbrennung der 10. Mai 1933. Wir haben Bilder vom Bebelplatz in Berlin im Kopf, aber wenn man dieses Buch anfängt zu lesen und durchzublättern, dann begreift man auf einmal, es gab Bücherverbrennungen in ganz Deutschland und auch nicht gebündelt nur an diesem Tag, dem 10. Mai, und es gab sie sogar schon davor, und zwar lange davor. Die Bücherverbrennung war natürlich eine kulturpolitische Aktion, eine Säuberungsaktion der Nazis. Und Jan Schenk als Fotograf, der hat vor 12 Jahren so ein Gedenkprojekt ins Leben gerufen, das heißt Verbrannte Orte. Der hat mittlerweile 160 Orte aufgespürt, wo Bücherverbrennungen 1933 stattgefunden haben. Und er zeigt aber diese Orte mit Bildern aus der Gegenwart. Also wie sehen diese Orte heute aus? Völlig unspektakulär, oftmals weist auch noch nicht mal irgendeine Tafel darauf hin, was da stattgefunden hat. Und jetzt guckt man sich diese Orte an und fragt, was macht das eigentlich mit einem, wenn man weiß, was da passiert ist. Er hat für dieses Buch einige dieser Orte ausgesucht, ich würde mal sagen so an die 60 Stück, und die werden ergänzt durch Texte, welche die Hintergründe dieser Bücherverbrennung der Nazis beleuchten. Erschienen ist es im Mandelbaum Verlag und das ist nicht nur inhaltlich total faszinierend, sondern auch haptisch und drucktechnisch ist es eine wahre Wohltat, dieses Buch in Händen zu halten.
Warum? Was ist so besonders
an
der Machart des Buches?
Ja, also das ist eine Broschüre und wenn man die aufklappt, dann geht der Umschlag sozusagen vom Buchblock mehr oder weniger weg und man sieht diese wunderschöne japanische Bindung. Aha. Das Papier ist ein Erlebnis, also es ist einfach großartig.
Interessant jetzt auch nebenbei zu erfahren, dass Sie als Buchhändler auch auf der Buchmesse noch Bücher entdecken. Ich dachte, Sie sind so tief drin in dem Gewerbe über die ganzen Vorschauen, die die Verlage verschicken, dass Sie sowieso schon alles wissen über die Bücher, die kommen. Aber Sie entdecken wirklich auf der Messe noch selbst Bücher, ja?
Ja, also ich gehe tatsächlich auf die Messe, um gerade so kleinere Verlage mir anzugucken und da Programme zu entdecken, die halt jenseits des Mainstreams sind. Und Mandelbaum ist jedes Mal ein Erlebnis.
Jetzt haben Sie noch eine dritte Empfehlung für uns, in dem Fall ein Thriller, Reset, ein Buch vom Münchner Thriller-Spezialisten Peter Grandl. Warum empfehlen Sie das?
Naja, also zum einen empfehle ich das, weil Peter Grandl wirklich ein Meister seines Fachs ist und man ihn sicherlich in einem Atemzug mit dem genialen Mark Ellsberg nennen kann und muss. Und zum anderen ist dieser neue Roman eigentlich ein Roman über die Zeit, in der wir leben, in der wir uns langsam immer mehr fragen müssen, was dürfen wir überhaupt noch von dem glauben, was uns präsentiert wird und was nicht. Also wir alle wissen, Bots manipulieren unser Wahlverhalten, es gibt Deepfakes im Nachrichtenbereich und damit sind wir halt halt mittendrin in dieser Geschichte, in der es um einen englischen Ermittler namens O'Brien geht. Und also die Geschichte fängt an mit einem Flugzeugabschuss, muss man sagen. Und zwar erhält das deutsche Militär, die Information, dass ein Flugzeug entführt worden ist und sich auf dem Weg zum Münchner Flughafen befindet, wo ein Anschlag verübt werden soll. Und die Luftwaffe bekommt die Information, dass die Regierung darüber entscheiden wird, soll abgeschossen werden oder nicht. Und damit geht diese Geschichte los. Wir selber sitzen mit im Flugzeug und wissen, dass das Ganze eine Fehlinformation ist, die da vorliegt. Und wir können aber im Grunde genommen überhaupt nicht mehr in diese Geschichte eingreifen. Während O'Brien jetzt versucht herauszufinden, was da passiert, verschwindet auch noch seine Schwester. Also er muss auch gleichzeitig noch in einer privaten Geschichte ermitteln. Und KI-Systeme, die verwandeln sich im Laufe dieser Lektüre immer mehr in Waffen. Und niemand weiß mehr, was war es. Am Ende betrachtet man als Leser die Welt mit anderen Augen und stellt sich die Frage, wie weit wir schon der totalen Manipulation ausgeliefert sind. Peter Grandl hat großartig recherchiert, wie ich weiß. Und das Buch ist ein absoluter Genuss.
Das klingt ganz so, wie Sie davon erzählen, zu dem Thriller Reset von Peter Grandl. Sagen Sie uns mal noch zum Schluss, wir haben ja Sommerzeit, auch bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen sind Ferien, wo Sie arbeiten. Wiel ist jetzt nicht keine Touristikregion, wo Ihnen die Touristen die Bude einrennen. Haben Sie jetzt so richtig schön ruhige Tage in Ihrer Buchhandlung?
Nee, ganz im Gegenteil. Bei uns ist der absolute Rummel angesagt, wegen Schulbuchgeschäft auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird ja im Urlaub, in der Urlaubszeit wahnsinnig viel noch immer gelesen und es kommen halt ganz viele Menschen, die Urlaubslektüre, Reiseführer brauchen, für Kinder irgendwelche Beschäftigungshefte etc. Und wie gesagt, das lästige Thema Schulbuch beschäftigt uns rund um die Uhr.
Dann danke, dass Sie sich trotz des Rummels in Ihrer Buchhandlung Zeit genommen haben für diese Empfehlung. Das waren drei Empfehlungen von Mike Altwicker von der Buchhandlung Hanser und Kröger in Wiel.